Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 9: Die Liebe eines Vaters.
Aussage von Julia Montag bezüglich der Taten und Motive ihres Vaters, dem Serienmörder Robert Montag. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 3. Dezember 2002. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Mein Vater war ein Mörder. Es gibt keine Möglichkeit, das zu diesem Zeitpunkt noch zu leugnen. Die Beweise, die von der Polizei vorgelegt wurden, waren überwältigend. Und ich habe seinen Schuppen selbst gesehen. Ich bin nicht hier, um zu versuchen, seinen Namen reinzuwaschen. Es hätte sowieso keinen Sinn, denn Sie wissen sicher, dass er letztes Jahr im Gefängnis gestorben ist. 7 Jahre sind nicht viel in Anbetracht einer lebenslangen Haftstrafe, aber ich bezweifle, dass das die vorzeitige Entlassung war, die er sich erhofft hat. Entschuldigen Sie, das war vielleicht ein bisschen geschmacklos. Trotzdem, sein Tod ist der Grund, warum ich das Gefühl habe, diese Geschichte erzählen zu können. Etwas, zu dem ich mich bis jetzt nie wirklich frei gefühlt habe. Ich habe immer erwartet, dass er irgendwann während seines Prozesses mit der ganzen medialen Aufmerksamkeit darüber sprechen würde, aber er hat bis zum Ende geschwiegen. Ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum er nie darüber gesprochen hat. Er zog es vor, dass die Leute zu ihren eigenen Schlüssen kommen. Aber damals habe ich nicht verstanden, warum er einfach nur schweigend da saß und andere für sich sprechen ließ. Im Gegensatz dazu möchte ich aber jetzt davon erzählen und da ich erst vor kurzem meine gerichtlich angeordneten Therapiesitzungen beendet habe, bliebe mir nur die Boulevardpresse. Ich möchte aber nicht wirklich die Überschrift »Mein Vater tötete, um Kultmagie zu wirken, Tochter des Monsters packt aus« auf Seite 7 der Wochenendausgabe gedruckt sehen. Da bleibt dann also nur noch ihr Leute übrig. Respektabel ist kaum das Wort, das ich verwenden würde, aber besser ist nichts. Also ja, mein Vater hat im Laufe der 5 Jahre bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1995 mindestens 40 Menschen getötet. Ich werde hier nicht die entsetzlichen Details nacherzählen, wenn Sie daran interessiert sind, dann können Sie in den Zeitungsarchiven jeder beliebigen Bibliothek nach Robert Montag suchen. Dort sollten Sie reichlich finden, denn die Zeitungen waren ganz offensichtlich nicht an dem amerikanischen Bombenanschlag interessiert. Nein, im April diesen Jahres schienen sie über nichts anderes als meinen Vater zu schreiben. Es gibt auch ein paar Bücher über ihn, von denen ich allerdings keines wirklich empfehlen kann. Aber ich schätze, dass Ray Cohens Der Mörderschuppen dem noch am nächsten kommt, was ich als akkurat bezeichnen würde, auch wenn er darin andeutet, dass ich die Komplizin meines Vaters war, ungeachtet der Tatsache, dass ich zu der Zeit 12 war. Ehrlich gesagt, habe ich die meisten Details aus den Zeitungen oder vom Gericht erfahren, so wie jeder andere auch. Mein Vater verbrachte den Großteil meiner prägenden Jahre damit, Dutzende von Menschen umzubringen und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung. Aber umso mehr ich an meine Kindheit zurückdenke, desto sicherer bin ich mir, dass da noch etwas anderes vor sich ging. Ich habe keine Erklärung, was das alles bedeuten könnte, aber ich muss es einfach irgendwo festhalten. Und das hier scheint ein guter Ort dafür zu sein. Ich wohne schon immer im selben Haus in der York Road in Dartford. Selbst jetzt, nach allem, was passiert ist und allem, was ich darüber weiß, was dort vorgefallen ist, kann ich mich nicht dazu durchringen, von dort wegzuziehen. Soweit ich weiß, gehörte der Schuppen zum Haus. Er stand schon immer im Garten. Er war alt, aus Holz und kein Mucks kam jemals daraus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Schuppen vor der Nacht, in der meine Mutter verschwand, jemals benutzt worden ist. Aber das war der Moment, in dem alles anfing, seltsam zu werden. Die Erinnerungen an meine frühe Kindheit sind lückenhaft. Meist bestehen sie nur aus einzelnen Bildern oder Eindrücken. Aber ich erinnere mich an die Nacht, in der sie verschwand, als wäre es gestern gewesen. Ich war 7 Jahre alt und war an diesem Abend zum ersten Mal in meinem Leben im Kino. Wir hatten uns Hexen im alten ABC in der Shaftesbury Avenue angesehen. Ich hätte natürlich schon vorher Filme gesehen, auf unserem winzigen Wohnzimmerfernseher. Aber einen Film auf der großen Leinwand zu sehen, war ehrfurchtgebietend. Der Film selbst hat mir allerdings ziemlich Angst eingejagt und selbst heute noch würde ich sagen, dass er weitaus gruseliger ist, als es ein Kinderfilm sein sollte. Ich erinnere mich, dass ich einen Großteil des Films den Tränen nahe war, konnte mir das Weinen aber verkneifen, worauf ich im Nachhinein sehr stolz war. Als wir nach Hause kamen, lag ich noch lange wach. Die Szene, in der Luke in eine Maus verwandelt wird, spielte sich immer wieder in meinem Kopf ab und aus irgendeinem Grund hatte ich zu viel Angst, um einzuschlafen. Irgendwann hörte ich einen dumpfen Schlag von unten, als wäre etwas Schweres umgefallen. Ich hatte keine Uhr in meinem Zimmer, also wusste ich nicht, wie spät es war. Aber ich erinnere mich daran, dass ich aus dem Fenster geschaut habe. Es war dunkel und völlig still. Dann hörte ich wieder einen Schlag und ich beschloss, nach unten zu gehen, um nachzusehen, was es war. Es war fast stockdunkel auf dem Treppenabsatz und ich versuchte, so leise wie möglich zu sein, damit niemand wusste, dass ich da war. Die vierte Stufe von oben knarzte schon immer. Das tut sie tatsächlich auch heute noch, aber ich glaube, ich habe sie nie lauter knarzen gehört als in dieser Nacht, während ich langsam nach unten schlich. Das Licht im Erdgeschoss war ausgeschaltet, mit Ausnahme der Lampe in der Küche, die ich vom unteren Ende der Treppe sehen konnte. Ich betrat die Küche, aber sie war leer. Die Hintertür stand offen und eine kühle Brise wehte hindurch, die mich in meinem Schlafanzug frösteln ließ. Etwas Glänzendes lag auf dem Küchentisch. Ich griff danach und es war der Anhänger meiner Mutter. Ich habe ihn schon immer schön gefunden. Er war aus Silber, eine abstrakte Hand mit einem Symbol in der Handfläche, von dem ich glaube, dass es ein geschlossenes Auge darstellen sollte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter ihn jemals abgelegt hätte, aber mein kindlicher Verstand nahm einfach an, dass sie ihn aus Versehen auf dem Tisch liegen gelassen hatte und dass die offenstehende Tür nichts zu bedeuten hatte. Ich ging wieder nach oben, die Kette fest in der Hand haltend, um sie ihr zurückzugeben. Natürlich lag sie nicht im Bett. Der Platz neben meinem Vater, der fest schlief, war leer. Ich berührte vorsichtig die Schulter meines schlafenden Vaters und er wachte langsam auf. Ich fragte ihn, wo Mama sei, und er wollte gerade etwas sagen, als er die silberne Kette in meinen Händen sah. Er stand schnell aus dem Bett auf und begann sich anzuziehen. Als er sich ein Hemd zuknöpfte, fragte er mich, wo ich sie gefunden hätte, und ich sagte ihm auf dem Küchentisch. Als er mir die Treppe hinunter folgte, blieb sein Blick sofort an der offenen Türe hängen und er hielt inne. Anstatt nach draußen zu gehen, ging er zur Spüle und drehte einen der Wasserhähne auf. Sofort begann eine dunkle, schmutzig aussehende Flüssigkeit herauszufließen und der üble, salzige Geruch von Brackwasser stieg mir in die Nase, obwohl ich noch nicht wusste, was das war. In diesem Moment ging das Licht in der Küche aus und es wurde sehr dunkel im Raum. Mein Vater sagte mir, dass alles in Ordnung sei und dass ich wieder ins Bett gehen solle. Seine Hände zitterten leicht, als er mir den Anhänger abnahm. Ich glaubte ihm nicht, aber ich tat trotzdem, was er mir gesagt hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Nacht im Bett gelegen bin und auf die Rückkehr meines Vaters gewartet habe, aber ich weiß, dass es draußen schon hell wurde, als ich endlich eingeschlafen bin. Irgendwann wachte ich auf. Das Haus war still und leer. Ich hätte den Schulbeginn um Stunden verschlafen, aber das war in Ordnung. Ich wollte das Haus überhaupt nicht verlassen. Ich saß einfach still und ruhig im Wohnzimmer. Es war schon fast wieder Abend, als mein Vater endlich zurückkam. Sein Gesicht war blass und er sah mich kaum an, ging direkt zum Schrank und schenkte sich ein Glas Scotch ein. Er setzte sich neben mich, trank das Glas in einem Zug und erzählte mir, dass meine Mutter fort sei. Ich habe es nicht verstanden. Das tue ich immer noch nicht, wirklich, aber er sagte es mit einer solchen Endgültigkeit, dass ich anfing zu weinen. Und ich hörte für eine sehr lange Zeit nicht mehr auf damit. Mein Vater war Polizist, wie Sie sicher gelesen haben, und so nahm ich als Kind einfach an, dass die Polizei meine Mutter gesucht und nicht gefunden hatte. Erst viel später habe ich herausgefunden, dass es nie eine Vermisstenanzeige gegeben hatte. Soweit ich weiß, hatte ich keine lebenden Großeltern und anscheinend hat niemand ihr Verschwinden bemerkt. Was seltsam war, denn ich habe vage Erinnerungen daran, dass sie vor ihrem Verschwinden oft Freunde zu Besuch hatte. Jeder nimmt an, dass sie eines der ersten Opfer meines Vaters war, aber es gab nie genug Beweise, um sie in die offizielle Aufzählung mit aufzunehmen. Das spielt auch eigentlich keine Rolle. Wenn Sie mich fragen, ich glaube nicht, dass er es getan hat. Ich will nicht abstreiten, dass es von außen betrachtet Sinn macht, aber ich weiß noch, wie am Boden zerstört er war, nachdem sie verschwunden ist. Er fing an, viel zu trinken. Ich glaube, er hat versucht, so gut es ging, auf mich aufzupassen, aber die meisten Nächte endeten damit, dass er einfach bewusstlos in seinem Sessel saß. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem er anfing, viel Zeit im Schuppen zu verbringen. Ich hatte dem Ding vorher nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Soweit es mich betraf, war die robuste Holzkonstruktion nur das Zuhause von Spinnennestern und verrosteten Gartengeräten, mit denen meine Eltern einmal im Jahr die überwucherte Wildnis, die unser Garten war, bekämpften. Aber bald nach dem Verschwinden meiner Mutter wurde ein neues, robustes Vorhängeschloss an der Tür angebracht und mein Vater verbrachte ab da viel Zeit darin. Er erzählte mir, dass er Schreinere und manchmal konnte ich die Geräusche von Elektrowerkzeugen von da drinnen hören oder er gab mir kleines Holzspielzeug, das er gemacht hatte, aber meistens war es still. Die Stunden, die er darin verbrachte, oder auch dieser seltsame Geruch, den ich manchmal wahrnahm, so wie eingelegtes Fleisch, hätten mich vermutlich mehr beunruhigen sollen, als sie es getan haben, aber ich habe dem Ganzen nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich hatte schließlich meinen ganz eigenen Kummer zu bewältigen. Er war auch nachts meistens weg. Ich wachte oft aus einem meiner Albträume auf, nur um das Haus still und leer vorzufinden. Aber aus irgendeinem Grund fühlte ich in diesen Momenten keine Verzweiflung. Nicht so wie beim Verschwinden meiner Mutter. Ich wusste, dass er irgendwann zurückkommen würde, wenn er mit dem fertig war, wovon ich dachte, dass es sich um Polizeiarbeit gehandelt haben muss. Manchmal lag ich wach, bis er zurückkam. Einmal, als ich wach lag, hörte ich ihn in mein Zimmer kommen. Ich tat so, als würde ich schlafen. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte damals, ich würde Ärger bekommen, wenn er bemerken würde, dass ich wach war. Er kam zu mir und streichelte sanft mein Gesicht. Seine Hände rochen seltsam. Damals kannte ich den Geruch von Blut noch nicht und er vermischte sich mit diesem schwachen, salzigen Geruch vom Brackwasser. Er flüsterte mir zu, dass er mich beschützen würde, dass er dafür sorgen würde, dass es mich nicht auch erwischen würde. Seine Worte klangen erstickt. Ich glaube, es könnte sein, dass er geweint hat. Als er ging, öffnete ich meine Augen gerade genug, um ihn zu sehen. Er stand an der Tür, das Gesicht in die Hände gestützt und hatte eine hellgraue Latzhose an, die mit einer dickflüssigen, schwarzen Substanz befleckt war. Ich wünschte mir oft, ich hätte ihn nach dieser Nacht gefragt. Was wäre, wenn er gewusst hätte, dass ich wach war, wenn ich ihn in diesem Moment der Schwäche gefragt hätte? Nun, dafür ist es jetzt viel zu spät. In den nächsten Jahren fiel mir auf, dass mein Vater ziemlich oft verletzt zu sein schien, und es gab kaum eine Zeit, in der nicht irgendeine Art von Pflaster, Verband oder Bluterguss sichtbar war. Gelegentlich fand ich auch kleine Blutflecken auf den Böden oder Tischen, besonders im Flur. Ich wurde sehr gut darin, sie wegzuwischen, und es kam mir nie in den Sinn, darauf zu achten, woher sie eigentlich kam. Ich nahm einfach an, dass das Blut von meinem Vater stammen musste. Er fing an, tagsüber zu Hause zu bleiben, und erzählte mir, dass er ab jetzt dauerhaft in die Nachtschicht eingeteilt worden war. Ich glaubte ihm natürlich, und erst nach seiner Verhaftung erfuhr ich, dass das der Punkt war, an dem er seinen Job bei der Polizei gekündigt hatte. Ich weiß nicht, woher das Geld danach gekommen ist, aber wir hatten immer genug. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, mag das vielleicht schrecklich klingen, aber das waren einige der glücklichsten Jahre meiner Kindheit. Ich hatte meine Mutter verloren, aber mein Vater kümmerte sich rührend um mich und gemeinsam schienen wir in der Lage, unseren Schmerz zu überwinden. Ich weiß, dass er nach meinen Beschreibungen wie ein alkoholkranker Einsiedler klingen muss, der nur noch im Schuppen gelebt hat, aber das waren in der Regel Dinge, die er nur nachts gemacht hat. Tagsüber war die Zeit, die er mit mir verbrachte. Ich erinnere mich nur an ein einziges Mal, dass er tagsüber in den Schuppen gegangen ist. Das war ein paar Jahre nach dem Verschwinden meiner Mutter und ich muss etwa 10 gewesen sein. Das Telefon in der Küche fing an zu klingeln und mein Vater war im Obergeschoss. Ich hatte vor kurzem von meinem Vater die Erlaubnis erhalten, ans Telefon zu gehen und so war ich aufgeregt, meiner neuen Verantwortung nachzukommen. Ich nahm den Hörer ab und sagte meinen auswendig gelernten Telefontext auf. »Hallo, Montauk-Residenz.« Eine Männerstimme verlangte, mit meinem Vater zu sprechen. Es war eine belegte Stimme, wie die eines alten Mannes, und ich entschied damals, dass er einen deutschen Akzent hatte. Obwohl ich in meiner Jugend viele verschiedene Nationalitäten und Akzente in meinem Kopf unter dem Etikett Deutsch in einen Topf geworfen habe. »Worum geht es?«, fragte ich, da ich ein ganzes Telefongespräch auswendig gelernt hatte und so viel wie möglich davon verwenden wollte. Der Mann klang überrascht und sagte zögernd, er sei von der Arbeit meines Vaters. Ich fragte ihn, ob er von der Polizei sei, und nach einer Pause sagte er ja. Er bat mich, meinem Vater zu sagen, dass Detective Rayner am Apparat sei, der einen neuen Fall für ihn habe. Zu diesem Zeitpunkt war mein Vater nach unten in die Küche gekommen, um zu sehen, wer angerufen hatte. Ich sagte es ihm und er wurde sichtlich blass. Er nahm mir den Hörer ab und hielt ihn an sein Ohr, sprach nicht, hörte aber sehr aufmerksam zu. Nach einem Moment sagte er mir, ich solle auf mein Zimmer gehen, da dies ein Erwachsenengespräch sei. Ich drehte mich um zu gehen, aber als ich die Treppe hinaufging, ist die Glühbirne im Flur durchgebrannt. Die Glühbirne in unserem Haus ging oft kaputt. Mein Vater sagte, wir hätten eine fehlerhafte Verkabelung. Also war ich schon in diesem Alter ziemlich gewöhnt daran, sie auszuwechseln. Ich drehte mich um und ging zurück nach unten, um eine neue Glühbirne zu holen. Als ich mich dem Schrank näherte, in dem wir sie aufbewahrten, hörte ich die Stimme meines Vaters aus der Küche. Er war immer noch am Telefon und er klang wütend. Er sagte, »Nein, noch nicht! Mach's doch selbst!« Und dann wurde er ganz still und hörte zu, bevor er schließlich sagte, »Okay, er würde es so schnell wie möglich erledigen.« Er legte den Hörer auf, ging dann zum Schrank hinüber und schenkte sich einen Drink ein. Den Rest des Tages hat er dann im Schuppen verbracht. Die eine Frage, die sie mir während der Ermittlung gegen meinen Vater immer wieder gestellt haben, war, ob ich wüsste, wo der Rest der Leichen sei. Ich sagte ihnen die Wahrheit, nämlich, dass ich keine Ahnung hatte. Sie sagten mir, sie wollten die Identitäten der Opfer bestätigen, was sie mit dem, was von ihnen übrig war, nicht so einfach tun konnten. Ich wusste wirklich nicht, wo die Leichen waren. Aber ich erzählte ihnen auch nichts von der anderen Möglichkeit, wie sie die Opfer hätten identifizieren können. Die Fotos meines Vaters. Ich sagte nichts, weil ich keine Ahnung hatte, wo er sie aufbewahrte und ich dachte, es würde die Sache nur noch schlimmer machen, wenn sie sie nicht finden könnten. Aber ja, mein Vater hatte Fotos gemacht. Während dieser 5 Jahre bemerkte ich immer häufiger Dosen von Fotofilmen, die im Haus herumstanden. Die Sache war verwunderlich. Denn obwohl mein Vater und ich manchmal kleine Kurzurlaube unternahmen, machten wir nie besonders viele Fotos. Als ich ihn darauf ansprach, erzählte mir mein Vater, er würde versuchen, Fotografie zu lernen, aber er traue den Entwicklern nicht, seine Filme nicht zu ruinieren. Er hatte da anscheinend früher schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich schlug vor, er solle sich eine Dunkelkammer bauen, um die Filme selbst zu entwickeln. Ich hatte sowas bei Ghostbusters 2 im Fernsehen gesehen und war begeistert von der Idee, einen solchen Raum zu haben. Sein Gesicht leuchtete auf und er sagte, er würde das Gästezimmer umbauen. Dann warnte er mich, dass ich, sobald es fertig sei, niemals ohne seine Aufsicht dort hineingehen dürfe. Es gäbe schließlich viele gefährliche Chemikalien. Aber das war mir egal. Ich war einfach so froh, dass eine Idee von mir meinen Vater so glücklich gemacht hatte. In jenem Sommer baute also mein Vater das Gästezimmer in eine Dunkelkammer zum Entwickeln von Fotos um. Wie der Schuppen war auch sie fast immer verschlossen. Aber gelegentlich nahm ich meinen Vater mit hinein und wir entwickelten Fotos von Autos oder Bäumen oder was auch immer eine 10- oder 11-Jährige mit einer Kamera so fotografiert. Meistens arbeitete mein Vater jedoch allein dort drin und hielt die Tür verschlossen. Es schien so, als wäre er glücklich gewesen in diesen letzten Jahren. Ich habe erst ein paar Wochen, bevor mein Vater erwischt wurde, einen unbeaufsichtigten Blick hineinwerfen können. Es war ein Samstagabend im Spätherbst gewesen und mein Vater war nicht im Haus. Ich verbrachte den Tag mit Fernsehen und Lesen, aber als es langsam dunkel wurde, packte mich die Langeweile. Als ich an der Tür von dem, was nun die Dunkelkammer war, vorbeikam, bemerkte ich, dass der Schlüssel noch im Schloss steckte. Manchmal denke ich an diesen Tag zurück und frage mich, ob mein Vater ihn absichtlich stecken gelassen hatte. Er war so viele Jahre lang so vorsichtig gewesen und dann hat er ihn einfach vergessen. Ich wusste um die Gefahren, aber etwas in mir konnte nicht widerstehen, hineinzugehen. Da drin waren keine Fotos gelagert. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, wo mein Vater seine entwickelten Bilder aufbewahrt hat. Aber es gab etwa 1 Dutzend Fotos, die zum Trocknen aufgehängt waren. Sie sind mir noch lebhaft in Erinnerung. Schwarz-weiß und verwaschen im tiefen Rot der Dunkelkammer. Auf jedem Foto war das Gesicht einer Person zu sehen. Nah und ausdruckslos. Die Augen waren matt und glasig. Ich hatte noch nie eine Leiche gesehen, verstand also nicht wirklich, was ich da sah. Auf jedem Gesicht waren dicke, schwarze Linien, die Symbole bildeten, die ich nicht kannte. Aber sie waren eindeutig auf die Gesichter selbst gezeichnet, nicht auf die Fotos. Ich erinnere mich leider nicht an die Symbole im Detail, nur an die Gesichter, auf die sie gezeichnet waren, obwohl es keine Personen waren, die ich wiedererkannte. Sie passten auch nicht zu den Fotos, die mir die Polizei später zeigte. Nachdem ich an diesem Tag die Tür hinter mir geschlossen und verriegelt hatte, habe ich die Dunkelkammer nie wieder betreten. Die nächsten Wochen verbrachte ich damit, mich zu fragen, ob ich meinem Vater erzählen sollte, was ich gesehen hatte. Ich wusste nicht, was ich gesehen hatte. Nicht wirklich, aber es fühlte sich wie ein schlimmes Geheimnis an und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich entschied ich mich, es ihm zu sagen. Er saß zu dieser Zeit trinkend auf dem Sofa und schaltete den Fernseher aus, sobald ich erwähnte, dass ich in die Dunkelkammer gegangen war. Er sagte kein Wort, als ich ihm erzählte, was ich gesehen hatte, sondern sah mich nur mit einem Gesichtsausdruck an, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Als ich fertig war, stand er auf und ging auf mich zu, bevor er mich in die Arme nahm und mir die letzte und längste Umarmung gab, die ich je von ihm bekommen würde. Er bat mich, ihn nicht zu hassen und sagte mir, dass es bald vorbei sein würde. Dann wandte er sich zum Gehen. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach, aber als ich ihn fragte, sagte er nur, dass ich in meinem Zimmer bleiben müsse, bis er zurückkäme. Dann ging er. Ich tat, wie mir gesagt wurde. Ich ging hoch in mein Zimmer und legte mich ins Bett und versuchte zu schlafen. Die Luft war irgendwie schwer und am Ende verbrachte ich die Nacht damit, aus dem Fenster auf die Straße unter mir zu starren. Ich wartete auf etwas, obwohl ich nicht wusste, auf was. Ich erinnere mich, dass es um 2.47 Uhr morgens anfing. Ich hatte inzwischen endlich einen Wecker und das, was passiert ist, ist mir noch immer deutlich in Erinnerung. Ich hatte Durst und war die Treppe hinuntergegangen, um mir ein Glas Wasser zu holen. Ich drehte den Wasserhahn auf, aber was herausfloss, war ein zäher Strahl schlammig-braunen Brackwassers. Es roch schrecklich und ich erstarrte, als ich mich an das letzte Mal erinnerte, als das passiert war. Mein Vater war immer noch nicht zu Hause und ich ging ins Wohnzimmer, um verzweifelt aus dem Fenster zu schauen, die Straße hinunter, darauf wartend, dass er zurückkommt. Ich hatte schreckliche Angst. Als ich die Straße hinunterstarrte, fiel mir auf, wie klein die Lichtkegel der weit entfernten Straßenlaternen waren. Es waren weniger Laternen, als es eigentlich sein sollten, da war ich mir sicher. Dann sah ich eine Laterne am Ende der Straße erlöschen. In dieser Nacht war der Mond nicht am Himmel und in allen anderen Häusern war es still. Während die Straßenlaternen erlöschten, war nichts außer Schwärze zu sehen. Die nächste Laterne fiel aus, dann die nächste und die nächste. Es war eine langsame, sich ausbreitende Wand aus Dunkelheit, die sich in aller Ruhe ihren Weg zu mir bahnte. Die wenigen Lichter, die in den Häusern entlang der Straße noch brannten, verschwanden ebenfalls, als die Flut näher kam. Ich saß einfach nur da, unfähig, den Blick abzuwenden. Schließlich erreichte sie unser Haus und mit einem Mal waren alle Lichter aus und die Dunkelheit war im Innern. Ich hörte ein Klopfen an der Haustür. Fest, gemächlich und eindringlich. Dann Stille. Ich bewegte mich nicht. Das Klopfen kam wieder, diesmal härter und ich hörte die Tür in den Angeln klappern. Als es lauter wurde, klang es immer weniger wie ein Klopfen, sondern mehr wie nasses Fleisch, das gegen das robuste Holz der Haustür geschlagen wurde. Ich drehte mich um und rannte zum Telefon. Als ich es abnahm, hörte ich ein Freizeichen und ich hätte vor Erleichterung geweint, wenn ich nicht schon vor Angst geweint hätte. Ich wählte die Nummer der Polizei und als sie abnahm, begann ich sofort zu erzählen, was passiert war. Die Dame am anderen Ende der Leitung war geduldig mit mir und bestand behutsam darauf, dass ich ihr die Adresse nenne, bis ich mich endlich beruhigt hatte. Kaum hatte ich ihr gesagt, wo ich war, hörte ich, wie die Tür zu splittern begann. Ich ließ das Telefon fallen und rannte in Richtung der Rückseite des Hauses. Als ich das tat, konnte ich hören, wie die Vordertür hinter mir zerbarst und da war ein Knurren. Es war grollend, tief und schnaubend wie ein wildes Tier. Es hatte aber einen seltsamen Ton, den ich nie wirklich einordnen konnte. Egal wohin ich mich drehte, es klang, als käme es aus der Dunkelheit direkt hinter mir. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, als ich in den Garten rannte und in ein Licht, das ich dort nicht erwartet hatte. Dort vor mir stand der Schuppen. Er leuchtete. Ein mattes, pulsierendes Blau strahlte aus jeder Ritze und jedem Spalt. Ich blieb jedoch nicht stehen, denn ich hörte wieder dieses Knurren hinter mir und ich rannte darauf zu und zog an der Tür. Der Schuppen war in dieser Nacht nicht verschlossen. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich diese Tatsache bereue. Das erste, was ich sah, als ich die Tür öffnete, war mein Vater, der in ein fahles, blaues Licht getaucht war. Ich konnte keine Quellen für das Leuchten erkennen, aber es war so hell. Er kniete in der Mitte eines verschnörkelten Kreidemusters, das auf das raue Holz des Bodens gekritzelt war. Vor ihm lag ein Mann, den ich nicht kannte, aber er war eindeutig tot. Seine Brust war aufgeschnitten worden und sie klaffte noch immer offen und blutete schwach. In der einen Hand hielt mein Vater ein dämonisch aussehendes Messer. in der anderen das Herz des Mannes. Mein Vater sang, und mit dem Auf und Ab des Liedes schlug das Herz in seiner Hand im Rhythmus, und das blaue Licht wurde im Takt heller und dunkler. Ich schaute auf die Wände und bemerkte, dass sie voller Regale waren, in denen Glasgefäße standen, die jeweils mit etwas gefüllt waren, von dem ich später erfuhr, dass es sich um Formaldehyd handelte, sowie jeweils einem einzelnen Herzen, welche ebenfalls im gleichen Rhythmus schlugen wie das in der Hand meines Vaters. Es ist vielleicht seltsam, dass mir das auffiel, aber ich erinnere mich daran, dass der Tote den gleichen Anhänger wie meine Mutter trug, eine silberne Hand mit einem geschlossenen Augenmotiv. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gestanden und gestarrt habe. Es könnten Stunden gewesen sein oder auch nur ein oder zwei Augenblicke. Aber dann hörte ich das Knurren hinter mir und spürte eine Präsenz, die so nah war, dass ich die Dunkelheit auf meinem Rücken fühlen konnte. Bevor ich reagieren oder mich bewegen oder schreien konnte, kam der Gesang meines Vaters zu einem Crescendo und er stieß den Dolch in das schlagende Herz. Mit einem Mal verschwand die Präsenz und das blaue Glühen erlosch. Ich konnte das Schlagen der Herzen nicht mehr hören. In der Stille wurde mir klar, dass ich stattdessen in der Ferne Polizeisirenen hören konnte. Ich hörte, wie mein Vater mir sagte, dass es ihm leid täte, und dann ist er davongerannt. Den Rest kennen Sie. Fahndung, Prozess, Gefängnis, Tod. Man sagt, dass er sein letztes Opfer nicht mitgerechnet in dem Schuppen 40 Herzen aufbewahrt hatte, aber natürlich kam die Polizei erst an, als von dem Schuppen nur noch ein grausiger Trophäenraum übrig war. Was auch immer es war, was ich meinem Vater dort hatte machen sehen, die Auswirkungen waren lange verschwunden. Ich weiß nicht, warum mein Vater getan hat, was er getan hat, und ich bezweifle, dass ich das jemals tun werde. Aber je mehr ich diese Ereignisse in meinem Kopf durchspiele, desto sicherer bin ich, dass er seine Gründe hatte. Ende der Aussage. Hier gibt es nicht wirklich viel mehr hinzuzufügen. Die Polizeiberichte über Robert Montauk sind vorhersehbarerweise ziemlich gründlich und es gibt nur wenige Details, die ergänzt werden müssen. Der Großteil an Nachforschungen zu diesem Fall wurde bereits von der Serienmörder-Enthusiasten-Community durchgeführt, welche sich, obwohl seltsam und zutiefst beunruhigend, in öffentlichkeitswirksamen Fällen wie diesem oft als überraschend nützlich erweist. Neben der Leiche eines Christopher Lorne wurden 40 konservierte Herzen aus dem Schuppen von Robert Montauk geborgen. Die Herzen waren an den Wänden auf einzelnen Regalen und in Mustern angeordnet, 7 an der Wand mit der Tür und 11 an jeder anderen. Fotos zeigen, dass die Muster verschiedenen Formeln der heiligen Geometrie ähnelten, sie scheinen aber keiner bestimmten Schule zu entsprechen. Von möglicher Bedeutung ist auch die Tatsache, dass der Rest der Leichen nie gefunden wurde. Bei dem Symbol der beiden Anhänger handelt es sich um das der Volkskirche des göttlichen Heers, einer kleinen Sekte, die sich in den späten 80ern und frühen 90ern um den entlassenen Pfingstprediger Maxwell Rayner in London gebildet hat. Ich wusste, dass mir der Name aus Aussage 1106922 bekannt vorkam, obwohl es im Moment nur nach einem Zufall aussieht. Christopher Lorne war ein Mitglied dieser Kirche und seine Familie hatte in den 6 Jahren vor seiner Ermordung nichts mehr von ihm gehört. Herr Rayner selbst verschwand irgendwann im Jahr 1994 aus der Öffentlichkeit und die Gruppe löste sich kurz darauf auf. Die Polizei unternahm viele Versuche, dieser Spur im Montauk-Fall nachzugehen, war aber nie in der Lage, Mitglieder ausfindig zu machen, die bereit waren, Aussagen zu treffen. Das Haus in der York Road wird immer noch bewohnt, obwohl die jetzigen Besitzer den Schuppen vor über einem Jahrzehnt abgerissen und durch eine Terrasse ersetzt haben. Robert Montauk starb am 1. November 2002 im Wakefield-Gefängnis. Er erlitt 47 Stichwunden und verblutete, bevor man ihn fand. Nach dem Lesen dieser Aussage fallen mir 3 Dinge auf. Es wurde nie ein Täter oder eine Waffe gefunden, die mit der Tötung in Verbindung stehen. Er war zu der Zeit offenbar allein in seiner Zelle, die angeblich verschlossen war. Und es wurde festgestellt, dass zum Zeitpunkt seines Todes die Glühbirne in seiner Zelle durchgebrannt war, sodass er im Dunkeln saß. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung. Und freigegeben unter der Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.